Zu Harzlichen in diesem Wintermonat Februar heißt sie recht herzlich Constanze Holthoff willkommen. Ja, es sieht ja momentan nicht gerade so nach Schnee aus. Eigentlich folgt an dieser Stelle die Antwort von Bernd Sternahl, aber er ist momentan nicht so gut bei Stimme. Doch er hat mich mit Interessantem aus dem Harz versorgt, sodass Sie hoffentlich nach dieser Stunde sagen können, ich habe wieder etwas Neues mitnehmen können. Es geht unter anderem um Sagenhaftes, Filmisches, Essbares und Winterliches und natürlich Musikalisches. Ein Wintersong von der Stockholmer Band Cäsars.
Geht man in der Harzregion in ein Restaurant, finden sich viele Rezepte mit Kartoffeln. Und stöbert man im Internet, so findet man auf den Kochbuchseiten solche Überschriften wie Harzer Käse, Kartoffelsalat, Harzer Kartoffelgratin, Harzer Bauernpfanne, Omas Äpfel und Kartoffel, Harzer Kartoffelsalat, Hackus und Knie und so weiter und so fort. Aber wie gelangte denn die Kartoffel in den Harz? Schließlich stammt die Kartoffel aus der Familie der Nachtschattengewächse und ist keine europäische Art. Sie hat bekanntermaßen ihren Ursprung in Süd- und Mittelamerika und kam erst mit der Entdeckung der neuen Welt nach Europa. Wer und wann sie zuerst nach Europa eingeführt hat, konnte bis heute jedoch nicht geklärt werden. Urkundlich belegt aber, dass ein gewisser Sir Walter Raleigh Kartoffeln bereits Ende des 16. Jahrhunderts aus Südamerika nach England brachte und sie dem englischen Königshaus schenkte. Und da die Welfen verwandtschaftlich mit diesen verbunden waren, erhielt auch Herzog Julius von Braunschweig 5 Knollen. Die ersten Kartoffeln wurden von seinen Hofgärtnern in seinen Schlossgarten kultiviert. Mit der Zeit erwarben sich diese Knollen, die man Erdäpfel nannte, den Status von Leckerbissen. Weitere Bedeutung erlangte sie aber vorerst nicht. Es musste erst einige Zeit vergehen. Im Jahre 1757 erschien von Hofjägermeister von Langen im Braunschweiger Anzeiger ein Beitrag über die Kartoffel. Herzog Karl I., der für alles Neue aufgeschlossen war, fasste daraufhin einen Kartoffelanbau als neue Einnahmequelle für die arme Landbevölkerung ins Auge. In seinem Fürstentum Blankenburg gab es einen Ort, der als besonders arm galt. Das war Braunlage. Dort veranlasste der Herzog einen größeren Anbauversuch. Kurioserweise kam man auf die Idee, Kartoffeln und Tannen gemeinsam auf Forstland anzubauen. Hintergrund war zum einen, dass in Braunlage kaum Äcker zur Verfügung standen und zum anderen, dass man sich von der Kultivierung der Hackfrüchte eine gute Entwicklung der Nadelbäume versprach. Natürlich konnte dieser Anbau nicht von Erfolg gekrönt werden, wie wir heute wissen. Allein die klimatischen Voraussetzungen waren sehr, sehr ungünstig. Die Kartoffeln wurden auf frisch gerodeten Waldboden gelegt. Zuvor wurden Unmengen Mist untergehakt, auf welchen die Kartoffeln gelegt wurden. Reichlich Asche wurde zusätzlich zur Düngung eingesetzt. Weitere Kultivierungsmaßnahmen gab es anscheinend nicht. Das Jahr 1778 war ein Jahr der Missernten und Dürre. Daher wurde die Missernte des ersten Kartoffelanbaus, 2 Scheffel wurden ausgepflanzt und 18 geerntet, nicht hinterfragt. Im Folgejahr wurde der zweite Versuch gestartet. Die braunen Lager zeigten aber aufgrund der schlechten Vorjahresernte wenig Interesse, sodass sie dazu verpflichtet werden mussten. Aber dem alten Sprichwort folgend, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und wo ein Weg ist, da ist auch ein Ausweg, schickten die Braunlager ihre Kinder zu der angeordneten Maßnahme. Die waren aber zu schwach für den schweren, unvorbereiteten Boden und so zog sich das Legen von 15 Scheffeln Kartoffeln. Ein Scheffel hat in den einzelnen Regionen immer unterschiedlichen Wert. Und man sagt, ein Scheffel entspricht ein Gewicht von ca. 55 bis 75 Kilogramm. So zog sich also das Legen über 4 Wochen hin. Aber auch dieser zweite Anbauversuch war nicht von Erfolg gekrönt. Von den 15 Scheffeln Aussaat wurden 39 Scheffel geerntet. Zum Vergleich, heute gehen wir von einem Ertrag aus, der das 10- bis 20-fache der Aussaatmenge ergibt. Im dritten Jahr wurde der Ertrag des Vorjahres unentgeltlich verteilt mit der Maßgabe, weiterhin Kartoffelanbau zu betreiben. Aber auch diese Ernte war so schlecht, dass sich kein Braunlager mehr fand, um weiterhin Kartoffeln anzubauen. So kam die Kartoffel mit einem Misserfolg in den Harz. Der Kartoffelanbau ruhte etwa 10 Jahre und wurde dann erneut im flachen Harzvorland aufgenommen. Diesmal mit Erfolg. Aber erst im Siebenjährigen Krieg, der von 1756 bis 1763 wütete, kam der Durchbruch des Erdapfels in unserer Harzregion. Man hatte die Bedeutung dieser Frucht zur Ernährung der Bevölkerung erkannt und man merkte, dass die Kartoffel bei kriegerischen Auseinandersetzungen nicht so leicht feindlichen Truppen zum Opfer fiel wie Getreide. Eine fragwürdige Erkenntnis, die aber letztendlich der Kartoffel den Durchbruch bescherte und uns heute freut, denn sie ist zu unserer beliebtesten Nutzpflanze geworden. Den ersten Versuchen, Kartoffeln im Harz anzubauen, wurde bei Braunlage ein Denkmal gesetzt, das heute allerdings mitten im Wald steht. Wer zum Kartoffeldenkmal an der alten Tanner Poststraße wandern möchte, der erreicht diese über die B242 und die B4 von Sorge in Richtung Braunlage nach dem Abzweig Hohe Geiß, dann etwa nach 500 Metern links parken und noch rund 1,6 Kilometer wandern. Man muss sich ja schließlich das nächste Mittagessen verdienen, mit Kartoffeln aus dem Harz natürlich.
Und in dem Song von Didi Sharp, Mashed Potato Time, geht's ganz einfach um Kartoffelpüree.
Heute wollen wir, wie bereits im Januar, an bekannte Persönlichkeiten erinnern, die im Monat unserer Sendung geboren worden, nämlich in diesem Monat im Februar. Es ist Juliana von Stolberg. Sie wird am 15. Februar 1506 auf dem Schloss in Stolberg als Tochter des regierenden Grafen Botho zu Stolberg und Anna von Eppstein-Königstein geboren. Bis zum Alter von etwa 13 Jahren wächst sie hier und in Wernigerode auf. Anschließend finden wir sie am Hofe ihres selbst kinderlos gebliebenen Onkels in Königstein im Taunus. Dort wird sie mit 14 Jahren dem Grafen Philipp II. Von Hanau-Münzenberg versprochen, den sie 1523 heiratet und mit dem sie 5 Kinder hat. Die Ehe ist jedoch von kurzer Dauer, da Philipp nur 6 Jahre nach der Eheschließung verstirbt. Der zur selben Zeit verwitwete Graf Wilhelm von Nassau-Dillenburg, ein Freund der Familie und Vormund ihrer Kinder, nimmt sie am 20. September 1531 zu seiner zweiten Frau. Mit ihm hat sie weitere 5 Söhne und 6 Töchter. Über die beiden ältesten Söhne, Prinz Wilhelm I. und Graf Johann VI., werden sie zu Stammeltern der älteren und jüngeren Linie des Hauses Oranien. Wilhelm wird als der Befreier der Niederlande von der spanischen Herrschaft in die Geschichte eingehen, als Vater des Vaterlandes. 3 seiner Brüder fallen im Kampf gegen die Spanier. Er selbst wird 1584 ermordet. Juliana erreicht ein für die damalige Zeit hohes Alter. Als sie am 18. Juni 1580 im Alter von 74 Jahren stirbt, hinterlässt sie 160 Enkel und Urenkel, für die sie immer der Mittelpunkt der Familie war. Während die ältere Linie mit Wilhelm III. Anfang des 18. Jahrhunderts erlischt, existiert die jüngere oranische Linie bis heute. Beatrix, Königin der Niederlande und Prinzessin von Oranien-Nassau, ist eine direkte Nachfahrin der Juliana von Stolberg. Deren Andenken wird in den Niederlanden hoch geehrt. Es gibt Straßen, Plätze und Schulen, die nach ihr benannt sind. Ein Denkmal in Den Haag erinnert an ihren Anteil am Befreiungskampf der Niederlande, daran, dass sie ihre Söhne verlor und auch fast alles Hab und Gut. Welche Wertschätzung sie darüber hinaus im niederländischen Königshaus genießt, kann man natürlich nur vermuten. Hilfreich ist es dabei, den Namen der Königsmutter zu kennen, die im März vor 10 Jahren im gesegneten Alter von 94 Jahren im Palais Suestic bei Utrecht starb, Juliana. In Stolberg ist Juliana fast ein wenig in Vergessenheit geraten. In Stolberg war lange Zeit ihr Andenken ein wenig in Vergessenheit geraten. Erst der 500. Geburtstag Julianas im Jahre 2006 machte ihre geschichtliche Rolle wieder ein wenig bekannter. Es gibt heute eine sogenannte Urania-Route. Diese Ferienroute mit einer Länge von 2400 Kilometern führt durch deutsche und niederländische Städte, die historische Beziehungen mit dem Haus Oranien-Nassau haben. Die Geschichte und Kultur des heutigen niederländischen Königshauses ist an vielen Orten entlang dieser Urania-Route zu entdecken. So finden Sie auf dem Schloss Wernigerode in der historischen Halle ein Bildnis der Juliana aus dem 16. Jahrhundert. Die Ausstellung auf dem Schloss gibt einen guten Überblick über die weibliche Abstammungslinie des niederländischen Fürstenhauses und verdient somit einen Platz innerhalb der Oranierroute. Und wenn Sie einmal nach Stolberg kommen, dort gibt es eine bronzene Statue der Juliana, die sozusagen persönlich all die Besucher begrüßt, die die Stufen vom Markt empor zum Stolberger Schloss erklimmen. Noch eine zu seiner Zeit bekannte und beachtete Persönlichkeit möchte ich Ihnen nahebringen, die im Harz geboren ist. Gemeint ist der Altertumswissenschaftler Friedrich August Wolff aus Hainrode. Er erblickte am 15. Februar 1759 das Licht der Welt. Er ist ein Harzer, den nur wenige kennen, der aber sehr viel für die Wissenschaft getan hat. Als Sohn eines Kantors besuchte er die Schule in Nordhausen. Friedrich August Wolff soll ein sehr kluger und wissbegieriger Schüler gewesen sein. Bereits im Alter von 17 Jahren begann er in Göttingen ein Studium der klassischen Philosophie und war als Philologia Studiosus der Erste in Deutschland. Bereits 3 Jahre später hatte er Studium und Promotion abgeschlossen und begann als Lehrer am Pädagogium in Ilfeld zu wirken. Mit nur 23 Jahren wurde er Rektor der Stadtschule Osterode. Bereits ein Jahr später, also 1783, wurde er als Professor für Philosophie und Pädagogik an die Universität Halle berufen. Dort war er tätig, bis Napoleon die Universität im Jahre 1807 schließen ließ. In seiner Hallenser Zeit lernte Friedrich August Wolff die Großen seiner Zeit kennen, wie Humboldt, Goethe und Schiller, und arbeitete eng mit ihnen zusammen. So versuchte er sich auch bis 1810 als Literat, scheinbar aber ohne nennenswerten Erfolg. Mit 31 wurde Wolff Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und ließ sich auch dort nieder. Er wirkte maßgeblich an der Seite von Wilhelm von Humboldt bei der Errichtung der Universität Berlin mit. Professor Dr. Wolf erwarb sich große Verdienste bei der Anerkennung der Altertumswissenschaften als universitäre Disziplin und er wirkte zeitlebens an der Einführung der Philosophie im Schulwesen, damit jungen Menschen eine umfassende, harmonische und humanistische Ausbildung zuteil werden sollte. Dann überwarf er sich mit Humboldt, mit dem ihn zuvor eine enge Freundschaft verband. Bis zu seinem Tod, der ihn 1824 auf einer Frankreichreise ereilte, war Wolf an verschiedenen lehrenden und verwalteten Tätigkeiten an der Uni Berlin tätig. Als sein bedeutendstes Werk gilt seine Darstellung der Altertumswissenschaften. Professor Dr. Friedrich August Wolf galt als einer der klügsten Köpfe seiner Zeit und hat seine Harzer Wurzeln immer gepflegt. Als Dank und Anerkennung für seine wissenschaftlichen und pädagogischen Leistungen ist ihm heute ein Gedenkstein an seinem Geburtshaus in Hainrode gewidmet.
Die folgende Musik führt uns zur dritten bekannten Persönlichkeit, die in diesem Monat im Harz geboren wurde. Wer könnte das wohl sein? Ja, wenn in dieser Musik bekannt vorkommt, es war Frank Duval zu der Krimireihe Derrick. Und das aus gutem Grund, denn nicht nur Entdecker und Erfinder wurden im Harz geboren, sondern auch Menschen, die sich der Kunst verschrieben haben, besonders dem Film. Dazu gehört Ferdinand Dux, der am 21. Februar 1920 in Thale geboren wurde. Dort besuchte er auch die Schule und verbrachte seine Kindheit und Jugend. Wie alle jungen Männer seiner Zeit, so wurde auch Dux zum Kriegsdienst eingezogen. Seine künstlerische Laufbahn begann Dux nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als Bühnenschauspieler. Er erhielt Theaterengagements in Schwerin, Magdeburg, Karlsruhe, Flensburg und Bremerhaven. Neben seinem schauspielerischen Talent beflügelte wohl auch die außergewöhnliche, prägnante Stimme von Dux seine Karriere. Eine Stimme, die man unter Tausenden heraushört und wiedererkennt. So ist es nicht verwunderlich, dass er neben seinen vielen Theater-, Film- und Fernsehrollen auch als Hörspiel- und Synchronsprecher in diesem Metier große Erfolge aufzuweisen hat. Seit Mitte der 1960er Jahre erhielt Ferdinand Dux verstärkt Rollen in Film und Fernsehen. Zuvor hatte er 1957 die Balletttänzerin Gudrun Kreuzberger geheiratet. Ferdinand Dux war ein Schauspieler, der sich in allen Genres der Schauspielkunst wohlfühlte. Literaturverfilmungen, Komödien, Krimis, Liebesfilme, Actionfilme, Fernsehserien und sogar in der Satire. Neben seinen zahlreichen Hauptrollen spielte er noch unzählige Neben- und Gastrollen. Dux spielte mit vielen prominenten Kolleginnen und Kollegen zusammen. Hier seien nur mal genannt Ilse Werner, Evelyn Hamann, Inge Meisel, Rainer Hunold, Wolfgang Viereck, Simone Thomalla, Ottfried Fischer, Marion Adorf, Willi Quadflieg, Heinz Hönig, Manfred Krug und. Dieter Wedel engagierte ihn für seinen Mehrteiler Der große Bellheim als Bellheim Senior. Bei den jungen Fernsehzuschauern der 1990er Jahre bleibt er wohl für immer als Opa Brass in der Sesamstraße in Erinnerung. In Gast-, Neben- sowie Hauptrollen war Ferdinand Dux unter anderem in folgenden Fernsehserien zu sehen: Kein Rezept für die Liebe, Engels und Konsorten, Ein Bayer auf Rügen, Der Pfundskerl, Wir sind auch nur ein Volk, Percy Stewart, Sonderdezernat K1, Der Alte, Großstadtrevier, Das Traumschiff, Tatort, Unser Charlie, Heimatgeschichten, Küstenwache, City Express, Bruder Esel, Derrick, Lindenstraße, St. Pauli Landungsbrücken, Polizeistation, Unsere heile Welt und Für alle Fälle Stefanie. Ferdinand Dux, der begnadete Schauspieler aus dem Harz, hatte seinen Lebensmittelpunkt während seiner Schauspielerkarriere vorrangig im norddeutschen Raum. als er nach einem ausgefüllten Künstlerleben am 21. Oktober 2009 im gesegneten Alter von 89 Jahren verstarb, trauerten viele um den kauzigen Schauspieler. Seine Schauspielkollegen beschrieben ihn als umgänglich, sanftmütig, warmherzig, hilfsbereit und auch humorvoll. Seine Agentur schrieb im Nachruf: Ferdinand Dux hat jede seiner Rollen nicht nur mit großem Können, sondern auch mit viel Liebe gespielt. Der beliebte Schauspieler fand seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in Schiffdorf bei Bremerhaven. Und hier nochmal eine musikalische Würdigung mit dem Song Mama Ma aus der Sesamstraße.
Vielleicht haben Sie schon einmal einen Ausflug zu dem trutzigen Kiffhäuser-Denkmal gemacht. Ich möchte Ihnen heute einiges von der Kiffhäuser-Sage berichten. Sagen sind ja bekanntermaßen ein Kulturgut, das auf dieser Erde allgegenwärtig ist. Sie haben alle ein unterschiedliches Alter, das jeweils in ihrer Entstehungsgeschichte, ihrem wahren Kern, seinen Ursprung hat. Von allen Sagen ist wohl das Genre der Geschichts- und Ortssagen das jüngste, denn es hat seinen Ursprung in historischen Ereignissen, deren wahrer Kern meist exakt heraus zu kristallisieren ist. Die ältesten und somit am schwersten zu analysierenden Sagen sind Landschaftssagen, die aus Unwissenheit und Aberglaube entstanden sind. Irgendwo dazwischen liegen die Sagen des Volksglaubens, zu denen auch die Teufelssagen zu zählen sind. Kaiser Friedrich II. War tot und sein Ableben läutete für die Geschichtsforschung den Beginn des Hochmittelalters ein. Mit seinem Tod am 13. Dezember im Jahre 1250 ging auch die Herrschaftszeit der Staufer seinem Ende entgegen. Sein Sohn König Konrad IV. War zwar bereits 1237 zum Mitkönig des Heiligen Römischen Reiches gewählt worden, konnte sich aber gegen die Gegenkönige der Opposition nicht durchsetzen. Mit seinem Tod endete auch die Herrschaftszeit der Staufer endgültig. Bereits mit dem Tod von Friedrich II. Begann das sogenannte Interregnum, eine Zwischenzeit ohne Alleinregenten im Heiligen Römischen Reich und ohne Kaiser, die erst circa 20 Jahre später enden sollte. Dieses Machtvakuum, das im Königtum entstanden war, veranlasste das Volk zur Legendenbildung. Dazu kam wohl das sich in jener Zeit herausbildende Raubrittertum, das in ganzen Landstrichen Angst und Schrecken verbreitete. Das Volk sehnte sich nach einer Macht- und Identifikationsfigur. Zu der wurde Kaiser Friedrich II. Es bildete sich die Legende und der Volksglaube, dass Friedrich nur im Kiffhäuser schlafen würde, mit all seinen Getreuen und zum gegebenen Zeitpunkt aufwachen und zurückkehren würde, um das Reich zu retten. Man geht davon aus, dass diese Legende ihren Ursprung im alten heidnischen Glauben hat. Demnach sterben große Helden nicht einfach, sondern sie ziehen in einen auserwählten Berg ein und schlafen dort, bis ein Ereignis von Tragweite, zum Beispiel dem jüngsten Gericht, eintritt. Dann kehren diese Helden zurück, um ihr Volk anzuführen und zu retten. So die Legende. Diese Art der Sage wird als Bergentrückung bezeichnet und eine der bekanntesten davon ist die Kiffhäuser-Saga. Über Jahrhunderte war der Kaiser Friedrich II. Diese Heilsfigur des Volkes. Erst im 16. Jahrhundert wurde dieser Glaube auf dessen Großvater Friedrich Barbarossa übertragen. Diese Legende war anscheinend sehr weit verbreitet und mit dem Volksglauben ist es wie mit dem christlichen Glauben. Heute, wie vor allen Zeiten, wo geglaubt wird, da gibt es auch Menschen, die diesen Glauben zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzen. So geschehen auch um die Legende von Kaiser Friedrich, die von zahlreichen Hochstaplern ausgenutzt wurde. Besonders bekannt wurde Thilo Kolob, dessen Herkunft ungeklärt ist, der aber über etwa ein Jahr recht erfolgreich agierte. Bekannt als Dietrich Holzschuh trat er zuerst 1284 in Köln auf und behauptete, der zurückgekehrte Kaiser Friedrich zu sein. Dort wurde er ausgelacht, dem Gespött des Volkes preisgegeben, in eine Kloake getaucht und davongejagt. Dann ging er nach Neuss, wo er anscheinend Anerkennung und Rückenhalt fand. Gut ein Jahr soll er dort mit gefälschtem Siegel regiert haben. Es wurden Urkunden ausgestellt und Große des Reichs und der Kirche empfangen. Doch ein Jahr später musste er vor dem rechtmäßigen König Rudolf von Habsburg nach Wetzlar fliehen, wo er von den Wetzlarern an den König ausgeliefert und als Ketzer verbrannt wurde. Holzschuh sollte nicht der einzige Hochstapler bleiben, der aus dem Kiffhäuser zurückkehrte, um das Reich zu retten und sich die Taschen zu füllen. Der Legende vom Kaiser im Kiffhäuserberg tat das aber keinen Abbruch. Eine der bekanntesten literarischen Bearbeitungen dieser Sage ist das 1817 von Friedrich Rückert verfasste Gedicht. Der alte Barbarossa von Friedrich Rückert. Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich, im unterirdischen Schlosse hält er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt. Er hat im Schloss verborgen, zum Schlaf sich hingesetzt. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit. Der Stuhl ist elfenbeinern, darauf der Kaiser sitzt. Der Tisch ist marmelsteinern, worauf das Haupt er stützt. Sein Bart ist nicht von Flachse, er ist von Feuersglut, ist durch den Tisch gewachsen, worauf sein Kinn ausruht. Er nickt als wie im Traume, sein Aug halb offen zwinkt, und je nach langem Raume er einem Knabe winkt. Er spricht im Schlaf zum Knaben: Geh hin vor Schloss, o Zwerg, und sieh, ob noch die Raben herfliegen um den Berg. Und wenn die alten Raben noch fliegen immerdar, so muss ich auch noch schlafen. Verzaubert 100 Jahr.
Ja, oder noch viel, viel länger. Und um die Zeit zu überbrücken, ein Song von einer Band, von der ich noch nie etwas gehört habe. Sie nennen sich Hail of Balles. Ist eine niederländische Metal-Band und von ihr habe ich den Song gefunden mit dem Titel Before the Storm, in Klammern Barbarossa. Ja, das klingt so nach Motorrädern. Da wird ja der alte Barbarossa wach. Motorradfahren ist ja im Winter nicht so angenehm teilweise. Gerade wenn Schnee liegt oder Schnee liegen sollte, wie jetzt eigentlich. Ja, die Schneeverhältnisse im Harz sind nicht gerade die besten, aber das kann sich ja von Tag zu Tag ändern. Im Oberharz lädt die weiße Pracht schon eher zum Rodeln ein oder sie unternehmen einfach mal eine Winterwanderung, denn frische Luft tut immer gut und danach schmeckt das Essen oder ein Stück Kuchen noch mal so gut. Die beliebtesten Rodelbahnen finden Sie in Altenau Torfhaus. Dort erwartet Sie einmal eine 800 Meter beziehungsweise 300 Meter lange Rodelbahn direkt am Torfhaus mit Rodellift und Flutlicht. In Bad Harzburg finden Sie die längste Rodelbahn mit Seilbahn. Start ist direkt am Molkenhaus, dann geht's auf mittelschwerer Strecke 3 Kilometer bergab. Ganz schön lang. Noch schwieriger wird's in Braunlage am Wormberg. Da führt sie eine sehr anspruchsvolle Strecke, ca. 1,6 Kilometer lang von der Mittelstation der Wormbergseilbahn nach unten. Übrigens ist dies die längste beschneite Rodelbahn Deutschlands. Im Bennekenstein können Sie direkt neben dem Skilift Pfeiferberg etwa 300 Meter lang gemütlich rodeln. Weitere Rodelbahnen gibt es zum Beispiel in Dreiannenhohne und in Elend, Ilsenburg, Schürke und Hahnenklee. In Hohegeis kann man auf 3 Hängen rodeln. Eine ist beleuchtet. Und wer ganz entspannt, ohne zu lenken, auf glatter Bahn geschwind nach unten kommen will, der sollte auf jeden Fall einmal Snowtubing ausprobieren. In Braunlage wurde eine solche Anlage am Wormberg gerade neu eröffnet. Ich hab's mal ausprobiert, allerdings in Oberhof in vergangenem Jahr. Zu Ostern, da lag noch eine Masse Schnee. Einfach auf den Reifen legen, Arme und Beine drüber baumeln lassen und ab die Post. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich musste allerdings erleben, dass am Nachmittag bei Sonnenschein und über Null die Fahrt um einiges rasanter war. Denn es hatte sich eine Eisschicht gebildet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber Spaß hat's trotzdem gemacht, obwohl ich ja nicht gerade so der Wintersport-Skifahrer und Rodelmensch bin. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen einige Anregungen geben können. Alle Rodelbahnen, die es im Harz gibt, habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber Sie können sich ja auch gerne im Internet informieren oder Sie rufen einfach mal durch hier bei Radio HBW unter 03 473 840 210 und wir helfen weiter. Informationen rund um den Harz finden Sie auch auf der Homepage von Bernd Sternahl unter harzurlaub.de. Ich wünsche Ihnen noch schönes Winterwetter, schöne Erlebnisse im Harz. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns zur neuen Sendung im März wieder. Ganz genau. Am 4. März. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut. Redaktion und für Sie am Mikrofon Ihre Konstanze Holthoff. Tschüss.